Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, wir haben heute schon einiges gehört über Ewigkeit, über Tod, was kommt danach und so weiter und so fort. Aber ist es denn eigentlich so, dass Christen traurig sein dürfen? Wie gehen wir denn damit um, wenn wir traurig sind? Heißt das nicht irgendwie in der Bibel wie in so einem Trauspruch, freut euch alle Zeit, und wieder mal sage ich euch, freut euch? Wie ist denn das? Kann man sich denn alle Zeit freuen? Und wie ist es denn, wenn die Traurigkeit kommt? Ich meine, wir waren am Samstag mal wieder bei meiner Schwiegermutter und ungefähr vor einem Jahr ist mein Schwiegervater gestorben und sie leidet da bis heute drunter und ist traurig. Und ich glaube auch, dass man traurig sein darf. Also es sollte wirklich man sollte die Bibel nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern sollte immer die Texte so lesen, wie sie da stehen. Und in Prediger 3, Vers 4 steht zum Beispiel, jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel ist. Zeit zum Weinen, Zeit zum Lachen, Zeit zum Klagen und Zeit zum Tanzen. Ich meine, das wissen wir alle, dass das Leben nicht nur aus Lachen und Tanzen besteht, sondern dass es auch Zeiten gibt, wo wir wirklich weinen und wo wir auch klagen. Und das darf auch so sein. Und Gott will uns nahe sein und uns Trost spenden. Ich darf in Gottes Gegenwart alle Gefühlsregungen haben. Ich darf mich in Gottes Gegenwart freuen. Ich darf mich aber auch, darf auch traurig sein. Und ich hoffe, dass jeder, der hier in unsere Gemeinde kommt, egal in welchem Gemütszustand er ist, sich willkommen fühlt. Und dass wir als Geschwister mit ihm umgehen und dass wir mit ihm lachen und mit ihm weinen. Und dass wir wirklich uns gegenseitig tragen, weil es gibt einfach Zeiten im Leben, wo man traurig sein darf und wo man traurig sein soll sogar. Es gibt ja diesen Text, freut euch alle Zeit. Aber ich glaube, auch wenn man traurig ist, gibt es wieder Zeiten, wo man sich freuen kann. Und darauf kommt es an. Und ich wollte heute mit euch eine Begebenheit in der Bibel durchgehen, die wir alle kennt, haben wir schon in der Sonntagsschule oft gehört. Und es ist eine ganz besondere Geschichte. Es geht nämlich um den besten Freund von Jesus, um den Lazarus. Und ich lese den Text jetzt nicht ganz vor, ihr kennt das ja alle, ihr könnt das so mitlesen. Also der Lazarus war ein guter Freund und seine beiden Schwestern kennen wir auch aus der Bibel, die Maria und die Martha. Die Maria, die gerne zu Jesu Füßen saß und die Martha, die so gerne gekocht hat und so gerne die Gäste bewirtet hat. Und die beiden sind in Not und schicken in ihrer Not ihren Wunsch an denjenigen, an dem man seine Wünsche am besten richten kann, nämlich an Jesus. Und die schicken ihm eine Botschaft, Herr, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Das ist ein Satz, den Jesus ganz klar sagt, aber wie so vieles, was wir in der Bibel lesen und hören und auch was die Jünger gehört haben, geht da rein und da wieder raus. Sie verstehen einfach nicht und können nicht damit umgehen und hinterher sind wir überrascht, was daraus geworden ist. Also eigentlich hat Jesus schon einen ganz schönen Hinweis gegeben. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also manchmal ist es doch wirklich so, man versteht einfach die Wege Gottes nicht. Obwohl Jesus den Lazarus total lieb hat, obwohl er wahrscheinlich weiß, in welcher Situation er sich befindet, bleibt er 2 Tage noch an dem Ort, wo er ist. Und erst dann sagt er zu seinen Jüngern, wir gehen wieder nach Judäa zurück. Und dann sagt jemand, Rabbi, wandte ein Jünger ein, das ist der Thomas gewesen. Eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus entgegnete, ist es am Tag nicht 12 Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wenn er aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert er, weil er ja kein Licht in sich selbst hat. Dann sagt er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Wieder so ein Missverständnis. Manchmal verstehen wir Gott einfach nicht. Manchmal denken wir, wieso drückst du dich nicht klar aus, sodass wir dich verstehen können. Aber Jesus ist halt Gott. Jesus ist derjenige, der alles in der Hand hat. Und er redet manchmal in Rätseln. Und wir dürfen uns dann hinterher über die Ergebnisse freuen und dürfen sehen, was er tut. Dann geht es weiter. Da sagte er zu ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den Jüngern, ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Maria und Martha gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Maria hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihr war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt da keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein Satz, den habe ich mir in Fett gemacht, weil er nochmal so deutlich macht, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, Jesus ist Gott. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass manche Leute, die damals unterwegs waren, nur den Menschen gesehen haben und nur gesehen haben, was er getan hat und seine Worte gehört haben und gedacht haben, das ist echt ein begabter Mensch, das ist ein Mensch, der viel Gutes tut. Aber Jesus war viel mehr. Jesus ist Gott. Und das möchte ich nochmal so herausstellen, dass wir wirklich jemanden an unserer Seite haben, der Gott ist. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist doch wunderbar. Ein Zeugnis, das man auch aus unserem Mund hören sollte. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf, lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wollte zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und ebenso die Juden, die mit ihr gekommen waren, wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er sie. Komm und sieh selbst, antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Das ist toll. Unser Herr, der eigentlich weiß, was er gleich tut, dass der Lazarus gleich wieder lebt, dass wahrscheinlich nachher eine Freudenfete stattfinden wird, fühlt so sehr mit den Leuten mit, dass er anfängt zu weinen. Das ist unser Gott. So lieb hat er uns. Als Jesus ankam, brach er in Tränen aus. Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt, hätte er dann nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können. So sind wir. Wir haben manchmal unsere eigenen Vorstellungen und wissen genau, wie wir denken, wie Gott handeln müsste. Und ich finde das wirklich in dieser schwierigen Situation, wo die jetzt sind, auch wieder so richtig gemein, dass die Menschen sagen, er hätte ja was tun können. Sie wissen gar nicht, was er vorhat. Sie sehen einfach die Situation durch ihre Brille und achten gar nicht darauf, was Gott vorhat. Erneut ergrimmte Jesus innerlich und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, die mit einem Stein abgedeckt war. Heb den Stein weg, sagte Jesus. Doch Martha und die Schwester des Verstorbenen wandte ein. Herr, der Geruch, er liegt ja schon 4 Tage hier. Jesus erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Auch wenn wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, komm heraus! Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht in einem Schweißtuch zugebunden. Macht ihn frei und lasst ihn gehen, sagte Jesus. Als sie das gesehen hatten, glaubten viele Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Ist das nicht eine Wahnsinnsgeschichte? Wenn man sich das nochmal überlegt, die Familie, die Jesus so lieb hat, da stirbt jemand. Jesus hätte was dagegen tun können, macht aber nicht. Aber Jesus hat andere Ziele als wir. Jesus hilft schon, aber hilft anders. Und sein Ziel war es, den Leuten zu zeigen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und wie schön dieser letzte Satz, dass hier so viele Leute an Jesus glauben. Und ich glaube, wenn wir Dinge mit Gott erleben, wenn wir Überraschungen mit Jesus erleben, wenn wir Dinge erleben, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dann wächst unser Glaube auf. Und das wünsche ich uns. In Psalm 42 steht, was ängstigst du dich, meine Seele? Und was stöhnst du so? Ich denke, wenn wir traurig sind, dann müssen wir erstmal begreifen, warum wir traurig sind. Trauer entsteht meistens, wenn irgendeine Bindung zerbrochen ist, wenn eine Trennung passiert. Es kann der Tod sein, kann aber auch sein, dass wir uns von irgendjemandem verabschieden mussten, dass wir vielleicht umgezogen sind, dass wir eine neue Situation haben, dann sind wir traurig. Und wir dürfen die Trauer auch offen ausdrücken. Ich finde, wenn einer traurig ist, da sieht man schon eine Haltung. Eine Haltung eines Menschen, oft gebeugt oder er hat einen Blick, der traurig ist. Und das hat die Natur so eingerichtet, damit die anderen sehen, dass jemand traurig ist. Denn was ist unser Impuls, wenn jemand traurig ist? Dass wir zu ihm hingehen und fragen, sag mal, was hast du denn am Herzen? Dass wir versuchen, mit ihm Kontakt zu haben. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wenn jemand traurig ist, dass er Leute hat, die dann auf ihn zugehen und ihm auch helfen wollen. Und es ist, glaube ich, gar nicht gut, wenn man traurig ist und es ist zum Beispiel Gemeinde oder das Hauskreis und ich sage, ich bin so traurig, ich gehe nicht in die Gemeinde. Ich glaube, das ist genau der Fehler. Man sollte gerade, wenn man traurig ist, in die Gemeinde gehen und Gemeinschaft suchen, weil gerade da Leute sind, die dann bereit sind, sich um einen zu kümmern. Wir haben ja auch hier bei uns in der Gemeinde ein Seelsorgeteam und wir haben auch die Ältesten, die sich gerne um eure Anliegen kümmern. Und ich denke, wir sind offen dafür, dass ihr mit uns reden könnt. Und die Martha und die Maria, die haben auch ganz offen ihre Traurigkeit gezeigt. Und was war das Ergebnis? Menschen haben mit ihnen geweint. Das sagt Jesus doch auch, dass wir mit den Lachen lachen sollen und mit den Weinen weinen. Das ist das, was wir tun sollen. Und das hilft uns. Und Jesus tut das auch. In Prediger 4 steht, zwei haben es besser als einer. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der fällt, und keiner ist da, der ihn aufrichten kann. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch zwei halten stand, und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Es ist so wichtig, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft in der Gemeinde, Gemeinschaft in Hauskreisen, in Freundeskreisen. Es ist ganz wichtig, Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben. Es ist ganz besonders wichtig, dass wir wirklich miteinander gut umgehen und dass wir offen füreinander sind. Wenn ich traurig bin und ich gehe nicht zu anderen Menschen, weil ich möchte sie nicht belasten, das ist gar kein guter Ansatz. Einsamkeit kann nämlich auch zur Depression führen. Und es ist ganz wichtig, sich umeinander zu kümmern. Es ist einfach ganz toll, wie Jesus hier in Tränen ausbricht. Es ist wirklich anrührend. Und das ist auch ein Zeugnis. Die Leute, die dabei waren, die sagen, seht mal, wie lieb er ihn hat. Die Leute haben gesehen, wer Jesus ist. Dass es ein Mensch ist, der alle Vollmacht hat. Inzwischen wussten so viele Menschen, dass Jesus Wunder tun kann. Aber Jesus war auch einer, der wirklich tiefe Trauer mitempfinden konnte. Und das finde ich so toll, dass Jesus in Tränen ausbricht. Er hat es einfach, hat aber auch zugesagt, dass er den Lazarus auferwecken wird. Und trotzdem erlebt Jesus genauso den Verlust und den Schmerz, wie wir. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Gott ist nicht irgendwo abgehoben, sondern Gott kennt unsere Gefühle und weiß genau, wie es uns geht. In Psalm 34 steht, nahe ist Jehova den gebrochenen Herzen. Bedrückten Seelen hilft er auf. Jesus war genauso zornig, und Menschen waren manchmal in schwierigen Zeiten und dann konnte er auch böse werden wie im Tempel, aber er war auch mitfühlend, wenn es nötig war. Gott ist dir nah. Egal, wie es dir geht, egal, was du durchmachst, egal, in welcher Stimmung du bist, kannst mit allem zu uns kommen. Auch wenn du es manchmal nicht fühlst, manchmal ist man ja so in seiner Gefühlswelt gefangen, dass man gar nicht mitkriegt, dass da Gott bei dir ist. Aber sei dir sicher, wenn du die Bibel liest, dann schlag diese Stellen auf. Da steht drin, dass er mit dir fühlt, dass er bei dir ist. Er ist da und schenkt dir auch eine neue Perspektive. Er nimmt den Schmerz und gibt eine neue Perspektive. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ich finde das so schön, das ist für mich wie so ein Bild. Da steht ein Mensch, der traurig ist, Sorgen hat, gebeutelt ist. Und Jesus kommt zu ihm, legt den Arm um ihn, aber nimmt auch die andere Hand und weist ihm eine neue Perspektive. Du musst nicht da stehen bleiben. Mit Jesus kommst du da durch. Jesus ist bei dir, aber Jesus lässt dich nicht da hängen. Er wird dir helfen, da durchzukommen. Gott hat alle Macht. Er hilft dir und er gibt dir neue Kraft. Und wenn ich Menschen begegne, die traurig sind, dann möchte ich mir ein Beispiel an meinem Gott, an meinem Jesus nehmen. Und ich möchte für die Menschen da sein. Wenn wir uns dann überfordert fühlen, ist das vielleicht genau das richtige Gefühl, weil wenn ich überfordert bin, dann habe ich manchmal selber keine Antwort. Und wenn ich keine Antwort habe, bin ich auch nicht überheblich. Dann stelle ich mich auf eine Stufe mit dem anderen und gehe mit ihm durch. Und das ist manchmal das Wichtigste. Ich habe letztens so einen Bericht gehört von einem Mann, der hatte seine Frau verloren mit 5 Kindern und war auch in der Trauer. Und dann kommen manche Leute und geben dann solche klugen Ratschläge aus der Bibel, wo irgendwas mit Hoffnung ist und so. In dem Moment kann man das überhaupt nicht annehmen. In dem Moment ist es viel wichtiger, dass man einfach bei dieser Person sitzt und verweilt und vielleicht mit ihm weint. Und dann kommt die neue Kraft. Ja, komm zu Gott, so wie du bist. Er wird dich trösten. Das wünsche ich euch, Gottes Segen.